Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem Alten Testament, und zwar aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22. 1. Mose, Kapitel 22, und zwar die Verse 1 bis 19. 1. Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 19, und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham, und er sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf, er sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen, und er sah den Ort von Ferne. Da sprach Gott zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, und er legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar. Und er schichtete das Holz darauf, und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen, so dass man auch heute sagt: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu, und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf, und sie zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, dass wir uns heute unter einen Abschnitt aus dem Alten Testament stellen, das liegt nicht daran, dass wir die Predigtserie über den Jakobusbrief abbrechen wollen, wohl aber wollen wir sie unterbrechen, und zwar insofern, als wir uns heute unter einen Bericht stellen, auf den Jakobus im zweiten Kapitel seines Briefes zurückgreift. In Jakobus 2, wir hatten das gelesen in der ersten Schriftlesung, wird ausführlich über die Opferung Isaaks gesprochen. Und es geht Jakobus dabei, und das ist aufschlussreich, deutlich zu machen, was die Rechtfertigung aus Werken ist. Über die Rechtfertigung aus Werken wollen wir noch zu sprechen kommen später. Aber heute wollen wir uns dazu einmal diesen Abschnitt aus dem Alten Testament anschauen. Ganz offensichtlich ist dieses 22. Kapitel des ersten Buches Mose ein zentrales Kapitel in der gesamten Heiligen Schrift. In diesem Kapitel fallen große Entscheidungen, gewiss auch große Entscheidungen in der Beantwortung der Frage, wie die Heilige Schrift verstanden werden soll. Wahrscheinlich sind schon jedem von uns Artikel oder zumindest Anspielungen auf die Opferung Isaaks begegnet. Nicht nur in christlichen Veröffentlichungen, sondern auch in weltlichen. Auch namhafte und einflussreiche Denker haben sich immer wieder mit dem, was hier in 1. Mose 22 berichtet worden ist, beschäftigt. Ich denke da zum Beispiel an den dänischen Denker Søren Kierkegaard aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Worum ging es Kierkegaard in seiner Zeit? Kierkegaard stellte hartnäckig kritische Anfragen an die Christenheit seiner Zeit. Er zog in Zweifel, ob das Christentum in seiner Zeit, in der sogenannten Biedermeierzeit, überhaupt noch echtes, authentisches Christentum ist. Oder ob es nicht inzwischen auf ein menschliches, bürgerliches Maß herabgestutzt worden ist, sozusagen kleinbürgerlich vereinnahmt worden ist. Kierkegaard erwarf die Frage auf, ihr Christen sagt doch, dass das Christsein vom Glauben abhängt. Ihr sagt doch, wir Christen werden durch den Glauben vor Gott, dem Heiligen, gerechtfertigt. Aber was heißt das eigentlich für euch, für einen Menschen? Was heißt das, an Gott zu glauben? Kierkegaard gab die Antwort: Es heißt sicher nicht, kleinbürgerliche religiöse Befindlichkeiten und fromme Gefühle zu kultivieren. Eines seiner Bücher trägt den bezeichnenden Titel Furcht und Zittern. Und für ihn ist genau das die einzig mögliche Haltung eines Menschen, der vor dem Angesicht Gottes steht. Und dieses Buch Furcht und Zittern, das beginnt er mit einer Nacherzählung der Opferung Isaaks. Und anhand dieser Nacherzählung über die Opferung Isaaks versucht er seinen Zeitgenossen deutlich zu machen, dass christliches Leben etwas durch und durch anderes ist als ein kleines, biederes, kleinbürgerliches Dasein. Auch Jakobus denkt so. Wir lasen es in der ersten Schriftlesung, in der Jakobus unter anderem an die Opferung Isaaks ebenfalls erinnert. Und er will anhand dieses Ereignisses veranschaulichen, dass der Mensch nicht durch Glauben allein, sowas haben auch die Dämonen, gerechtfertigt wird, sondern durch Werke. Aber wie ist das zu verstehen? Wie ist das mit den sonstigen Aussagen im Neuen Testament in Übereinstimmung zu bringen, nämlich dass der Mensch allein aus Gnaden gerechtfertigt wird? Nun, aus dem Zusammenhang geht hervor, dass Jakobus im zweiten Kapitel den Nutzen des Glaubens vor Augen hat. Ich erinnere noch einmal an Jakobus 2, Vers 14. Was nützt oder was hilft es, meine Brüder, ein Glaube, der nicht in Werken zum Ausdruck kommt? Es geht um den Nutzen. Was bringt es? Aber wie gesagt, auf Jakobus 2 wollen wir heute nicht kommen. Worum es heute gehen soll, das ist etwas anderes. Wir wollen heute die kaum vorstellbare Schwere des Auftrags und der Erfüllung der Fastopferung Isaaks bedenken. Was ist das eigentlich für ein Werk, das Gott hier von Abraham verlangt? Nicht wahr, was uns hier berichtet wird? Das ist so sonderbar, so fremdartig, dass unsere menschlichen Gefühle daran Anstoß nehmen. Natürlich, wir wissen, wie es dann ausgeht, wie es ablief. Das erleichtert das Lesen enorm. Aber über eines wollen wir uns doch bitte nicht hinwegtäuschen. Hier hat Gott unsagbar viel von Abraham verlangt. Geradezu Übermenschliches. Der Apostel Paulus schreibt einmal, dass niemand über sein Vermögen versucht wird in 1. Korinther 10. Aber ich füge hinzu, bei Abraham, da war es ziemlich an der Grenze. Aber trotzdem, das Resultat, das Ergebnis, es war es wert. Denn am Ende pries Gott den Abraham, weil er so willig zu seinem Hier bin ich stand. Er gehorchte. Hier bin ich. Das ist eine Aussage, mit der man sich jemandem zur Verfügung stellt, mit der man sich im Gehorsam jemandem ganz hingibt. Und das Ergebnis dieser Versuchung, wir haben es gelesen, ich lese es noch einmal, dass der Engel sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Im Kern ist diese Verheißung, die Gott hier in 1. Mose 22 nach der Opferung gibt, eine Wiederholung. Es ist eine Wiederholung der Zusage, die Gott bereits dem Abraham zu Beginn gegeben hat. Mit anderen Worten, es ist eigentlich nichts Neues. Ich lese mal aus 1. Mose Kapitel 2. Dort heißt es: Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Da steht auch schon das Gleiche. Oder nehmen wir noch hinzu 1. Mose 15, Vers 5. Und Gott führte ihn, also Abraham, hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und Gott sprach: So soll dein Same sein. Vergleicht man diese beiden Verheißungen mit dem, was Gott dem Abraham unmittelbar nach der Opferung Isaaks zugesagt hatte, dann stellen wir fest, es ist im Kern nichts Neues. Es ist nichts wirklich hinzugekommen. Aber das Neue ist, nun erfolgen dieselben Verheißungen, die Gott dem Abraham bereits Jahre vorher gegeben hatte, unter dem Aspekt, weil du dieses getan hast, weil du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, weil du meiner Stimme gehorcht hast, werde ich dich reichlich segnen und mehren. Gott preist hier den Abraham wegen seiner Werke. Oder wie es hier heißt, wegen seiner Gottesfurcht. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Gottesfurcht benötigen, um diese Begebenheit überhaupt recht zu lesen und zu hören. Leider lassen wir uns allzu häufig entweder das, was hier geschrieben steht, gar nicht an uns herankommen. Nein, wir wissen ja, wie es ausgeht. Und wenn wir es halbwegs an uns herankommen lassen, dann rebellieren wir innerlich. Gut, dass es Abraham passiert ist, aber nicht mir. Wir rebellieren gegen diesen Bibelabschnitt. Aber ich verkündige Ihnen das Wort Gottes heute aus diesem Bibelabschnitt. Die Opferung Isaaks, so lautet das Thema, die Opferung Isaaks, Auftrag und Erfüllung. Und ich gliedere die Predigt in drei Punkte. Erstens, der Auftrag zu opfern. Zweitens, die vorläufige Erfüllung des Opferns. Und drittens dann, die vollkommene Erfüllung des Opfers. Also Thema: die Opferung Isaaks, Auftrag und Erfüllung. Und ich habe drei Punkte. Erstens, der Auftrag zu opfern. Zweitens, die vorläufige Erfüllung des Opferns. Und drittens, die vollkommene Erfüllung des Opfers. Erstens also der Auftrag zu opfern. Hören wir noch einmal den Anfang des Befehls Gottes an seinen Knecht Abraham. Und Gott sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria. Vers 2. Dieser Auftrag erinnert an die Berufung Abrahams. Jahrzehnte vorher hatte Gott dem Abraham ebenfalls den Auftrag gegeben, in ein Land hinzuziehen. Gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus hin in das Land, das ich dir zeigen werde. Hier heißt es nun: Gehe in das Land Moria, zu einem Berg, den ich dir zeigen werde. Einmal heißt es das Land, das ich dir zeigen werde, und dann eben der Berg, den ich dir zeigen oder benennen werde. Abgesehen von den weitgehend gleichlautenden Formulierungen sind die beiden Aussagen insofern miteinander vergleichen, als in 1. Mose 12 der Abraham seine Vorfahren loslassen musste. Und hier bei dem Geschehen auf Moria hatte der Vater des Glaubens seine Nachkommen loszulassen. Mit diesen Aufträgen schnitt Gott dem Abraham also zwei Fluchtwege ab. Es sind zwei Schlupflöcher, die wohl jeder von uns kennt. Auch wir stehen immer wieder in der Gefahr, vor dem Heute, vor dem Jetzt wegzulaufen. Einerseits durch eine Flucht in die Vergangenheit im Sinn von, weißt du noch, damals. Oder dadurch, dass wir uns in die Zukunft hineinträumen. Wenn erst einmal, komma, dann. Also entweder Rückzug in die Nostalgie oder dass wir uns irgendeine Utopie zusammenfantasieren. Und wie heilsam ist es da, dass Gott den Vater des Glaubens auf das Heute festlegt. Sei heute gehorsam, folge heute dem Herrn nach. Im Licht anderer Aussagen der Heiligen Schrift dürfen wir diese Botschaft durchaus umdrehen. Das Gestern, doch das Morgen sind großartig, aber sie sind es nur dann, wenn wir uns heute auf den Herrn werfen und ihm heute gehorchen. Denken wir an die Aussage aus Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Sie wird ein paar Mal im Neuen Testament zitiert. Heute, jetzt. Aber bei Abraham, da kam noch etwas hinzu. Nein, es kam nicht etwas hinzu, es kam sehr, sehr viel hinzu. Abraham hatte mit diesem Befehl nämlich nicht nur seine menschliche Zukunft in die Hand Gottes zu legen, sondern auch die ihm von Gott selbst gegebene Verheißung. Isaak war der Sohn der Verheißung. Ich lese Ihnen dazu einmal einige Verse aus dem Kapitel, in dem Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hatte. 1. Mose 17, da heißt es ab Vers 18. Und Gott sprach zu Gott, ach, dass doch Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und ich will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Ein Sohn der Verheißung. Und weil Gott dem Abraham den Isaak selbst verheißen hatte, wurde der Befehl Gottes an Abraham ausgerechnet, diesen Sohn nun zu opfern. Umso befremdlicher. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen. Faktisch schien damit doch die Zukunft des Heilsplanes Gottes auf dem Spiel zu stehen. Und auf dieses Problem legt der Schreiber des Hebräerbriefes im Blick auf die Opferung Isaaks seinen Finger, wenn er schreibt, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er versucht wurde. Und den Eingeborenen opferte er. Er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Hebräer 11, 17 und 18. Ausgerechnet der Sohn. Das war das Fremde, das überaus Anstößige, das Rätselhafte bei diesem Auftrag Gottes an Abraham. Tatsächlich zeugt es von einem starken Glauben, dass Abraham über diese Versuchung hinwegkam, dass er diese Frage überwand, und zwar, wie Hebräer 11 sagt, indem er urteilte, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Abraham hatte den allmächtigen Gott inzwischen kennengelernt. Er hat ihn kennengelernt als den, der alles in seinen Händen hält und lenkt. Und Abraham glaubte diesem Gott. Aber wenn wir dieses festhalten, wenn wir heute Morgen nach Hause gehen und sagen, okay, jetzt weiß ich, so muss ich leben, ist damit alles gesagt, was hier in 1. Mose 2 steht? Wenn wir zu der praktischen Anwendung kommen, Abraham, er musste nicht nur seine Vergangenheit, sondern auch seine Zukunft in die Hände Gottes legen. Ist damit alles verstanden? Geht es hier allein um Glauben, entgegen dem äußeren Anschein? Wenn wir diesen Abschnitt so verstehen, dann ist das viel. Sehr viel. Auch für uns persönlich. Aber noch einmal ist die Frage, ist das alles, was über diesen Abschnitt zu sagen ist? Und dazu erscheint es meines Erachtens sinnvoll, nicht nur auf die Übereinstimmung zwischen 1. Mose 12 und 1. Mose 22 zu achten, sondern auch auf den Unterschied. Der Unterschied besteht in Folgendem. In 1. Mose 12 lautet der Befehl an Abraham, gehe aus deinem Land und aus deiner Knechtschaft und aus deines Vaters Haus. Das ist schwer genug. Aber trotzdem, eine solche Scheidung, die vollziehen wir irgendwann alle einmal in unserem Leben. Nicht denken wir an die Ehe. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Entsprechend heißt es auch von der Frau in Psalm 45 zum Beispiel, wo die Tochter von einem Volk angewiesen wird. Vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Ja, Abraham musste Abschied nehmen von den Wurzeln, von seiner Herkunft. Aber es war nicht so, dass Gott von ihm verlangt hatte, seinen Vater und seine Mutter zu töten. Im Unterschied dazu wird genau das von ihm im Blick auf seinen Sohn verlangt. Gehe hin in das Land Moria und opfere deinen Sohn. Opfere. So formuliert es Gott hier in 1. Mose 22. Ist dieses Wort nicht unerhört anstößig? Töten. Töten. Nun ja, schrecklich genug, aber opfern? Für Gott töten? Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Abraham mit seiner Familie nicht geistlich verbunden war. Abrahams Vorfahren, sie waren Götzendiener. Und noch eine Überlegung. Wenn es in 1. Mose 22 einzig und allein darum gegangen wäre, den Sohn loszulassen, also dass Abraham sich von seiner Zukunft hätte verabschieden sollen, so wie er das im Blick auf seine Vergangenheit hatte tun müssen, dann hätte Gott, der Herr, dieses durchaus auf andere Weise verwirklichen können. Nicht denken wir an Ismael. Gott befahl dann schlussendlich, schick Ismael fort. Später lesen wir, als nach dem Tod Sarahs der Abraham noch einmal heiratete, die Ketura, da werden auch diese Kinder, die er dann noch bekam, mit ihr weggesandt. Er gab ihnen Geschenke und sandte sie dann weg. Kinder loszulassen, eventuell sogar zu entlassen und fortzuschicken, das mag schmerzlich sein. Aber das ist nicht wirklich etwas, was uns auffühlt. Hätte Abraham nicht auch so mit Isaak handeln können? Hätte Gott nicht sagen können, schick Isaak weg? Und dann wäre es die Aufgabe Gottes gewesen, Isaak irgendwann auf einem Umweg wieder zu Abraham zurückzubringen. Man hätte gesehen, Abraham ist gehorsam, der macht das und alles andere liegt jetzt in der Hand Gottes. Ja, das hätte Gott auch tun können. Er hätte es tun können, jedenfalls dann, wenn es eben lediglich darum gegangen wäre, dass Abraham seine Zukunft, seine Pläne bei Gott hätte abgeben müssen. So ähnlich, wie er es vorher auch mit seiner Vergangenheit hatte tun müssen. Warum aber handelte Gott nicht so? Warum forderte er das wesentlich Schrecklichere? Töte deinen Sohn, den du lieb hast. Nein, opfere ihn. Töte ihn für mich, für Gott. Sei denn, der Herr benötigt genau diesen Befehl zu opfern, um Abraham zu einem Punkt zu bringen, wohin er ihn haben wollte. Ich komme noch einmal auf den Vergleich zwischen 1. Mose 22 und 1. Mose 12 zurück. In Kapitel 12 hieß es, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Hier heißt es, gehe hin zu einem Berg, den ich dir zeigen oder benennen werde. Zum einen wird mit diesem Gebot deutlich, dass 1. Mose 22 in der Verlängerung von 1. Mose 12 liegt. Der Erzvater wird nicht nur über Haran nach Kanaan gelotst, sondern dann weiter hin zum Berg Moria. Und alle diese Etappen liegen geistlich gesehen gewissermaßen auf einer einzigen Wegstrecke, auf einer einzigen Route. Abrahams Weg verlief also aus Ur in Mazedonien bis hin zum Berg Moria, dem späteren Jerusalem. Der Zug Abrahams von Ur über Haran nach Kanaan fand dann seine Vollendung in dem Berg Moria. Dort. Und dieser Berg, so erfahren wir in 2. Chroniker 3, ich erinnere an die erste Schriftlesung, das ist dann genau der Ort, auf dem Jahrhunderte später der Tempel Salomos errichtet wurde. Das heißt, dieser Berg wurde später die geistliche Mitte des Landes. Und dieses wird noch dadurch unterstrichen, dass in Vers 14 von dem Berg des Herrn die Rede ist. Der Berg des Herrn. Und dieser Vers ist meines Erachtens der Höhepunkt, und damit komme ich zum zweiten Punkt, die vorläufige Erfüllung des Opferns. Vers 14, er ist der Höhepunkt. Ich lese ihn nochmal. Und Abraham nannte diesen Ort, der Herr wird ersehen, weshalb noch heute gesagt wird, auf dem Berg des Herrn wird der Herr ersehen. Wenn man das liest, fragt man sofort, was wird Gott ersehen? Nicht? Aber in diesen Worten, da stehen wir vor dem Heiligtum in Zion. Und schlussendlich stehen wir vor dem Opfer, das der Sohn Gottes für uns erbracht hat. Und zwar auch als Erfüllung von dem, worum es hier auf dem Berg Moria ging. Und genau dorthin wollte Gott den Abraham haben. Gott rief ihn aus Ur, Chaldäa, hin hier zum Berg Moria, und zwar zum Opfern seines Sohnes, zum Töten. Erinnern wir uns bitte daran, dass dem Auszug Israels aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus, die 10 Plagen über Ägypten vorangingen. Und die letzte Plage war die Tötung aller erstgeborenen Ägypter. Und unmittelbar nach dem Auszug, ja eigentlich war das Volk Israel noch gar nicht richtig aus Ägypten herausgekommen, da wendet sich Gott an Mose und sagt, eure Erstgeborenen sind auch nicht besser. Sie gehören mir. Eigentlich müssten auch eure Kinder, eure erstgeborenen Söhne getötet werden, genau wie die ägyptischen Erstgeborenen. Aber ihr dürft sie lösen. Ihr dürft sie zurückkaufen. Und zwar für einen symbolischen Geldbetrag. Und vorher beim Auszug, da musste das Blut des Passahopfers an die Türpfosten gestrichen werden, um Israel gegen den Verderbeengel zu schützen. Andernfalls hätte dasselbe Schicksal das Volk Gottes getroffen wie die Ägypter. Übrigens auch an diese Tötung sollten wir beim Lesen dieses Abschnittes hier in 1. Mose 22 denken. Erinnern wir uns auch an den Anfang, als Gott zu Adam im Garten Eden sagte: An dem Tag, da ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Vergessen wir nicht, ihr Lieben. Wir Menschen, wir Kinder Adams haben vor Gott kein Recht zu bestehen. Mehr noch, ob wir nun das Kind Adams oder das Kind Abrahams sind, ob wir geistlich den Namen von Ägypten tragen oder den Namen von Israel, ob wir ungetauft sind oder ob wir getauft sind, im Blick auf uns alle gilt, in uns selbst haben wir kein Recht zu leben. Genau das heißt es, wenn wir gelegentlich reichlich leichtfertig sagen, wir haben den ewigen Tod, die ewige Verdammnis verdient. Auch die Nachkommenschaft Abrahams ist dem Todesurteil unterworfen. Gehe hin und opfere deinen Sohn zum Brandopfer. Und dieser Befehl bekommt im Licht des Sündenfalls von 1. Mose 3 seinen Sinn. Eigentlich kann auch Isaak nicht vor Gott bestehen. Und wenn man dieses nicht beachtet, wenn man dieses wegdenkt, ja, dann wird 1. Mose 22 tatsächlich ein grauenvolles Horrorszenario. Denn noch einmal, das Töten für Gott, das Opfern, es wäre dann ein schrecklicher Stein des Anstoßes und es bliebe es. Aber was uns hier berichtet wird, was wir hier lesen, das haben wir zu verstehen einmal im Rahmen dessen, was im Sündenfall uns berichtet wird und dann eben auch im Blick auf die Tötung aller Erstgeborenen, deren Türpfosten nicht mit dem Blut eines Lammes bestrichen wurde. Und wenn wir dann weiterlesen, dann ist das Erlösende, dass auch Isaak hier nicht zu sterben brauchte. Er brauchte nicht geopfert zu werden. Gott zeigte dem Abraham einen Widder. Ist uns deutlich, dass mit diesen Worten bereits der gesamte spätere Opferdienst im Tempel Jerusalems in das Licht der Stellvertretung gestellt worden ist? Ist uns klar, dass dadurch der gesamte Opferdienst, all die geopferten Tiere in Jerusalem als Stellvertreter ausgemacht sind für das Volk Israel, ähnlich wie der Widder der Stellvertreter für Isaak war. Isaak musste sich sagen, an jedem Tag auf dem Berg Oria, eigentlich hätte ich dort auf dem Opferaltar liegen müssen und erstochen werden müssen, getötet werden müssen, geopfert werden müssen. Eigentlich, so musste sich jeder Israelit sagen, wenn der Priester dem Opfertier die Gurgel durchschnitt, ich hätte da geschlachtet werden müssen. Aber dank des Ersatzopfers, für das Gott gesorgt hatte, ist das nicht notwendig. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Die vollkommene Erfüllung des Opfers. Alle diese Opfertiere, die hier im Widder abgeschattet sind, sie sind ihrerseits lediglich ein Vorbild für das vollkommene Opfer. Und genau das war das, was Abraham hier zu kapieren, zu verstehen, zu begreifen, zu erkennen hatte. Und um das zu verstehen, ist es gut, sich Folgendes klarzumachen. In Vers 8, 1. Mose 22, Vers 8, antwortete Abraham auf die Frage seines Sohnes, welches Opfer sie denn Gott darbringen werden, Folgendes. Er sagt, der Herr wird sich ein Lamm ersehen. Nun könnte man meinen, das Wort hat sich dann in dem Widder erfüllt, nicht, dessen Geweih dort im Dornengestrüpp verheddert war. Aber nachdem Abraham den Widder geopfert hatte, da sagte Abraham erneut, Vers 14, bitte schauen Sie mal rein, auf dem Berg des Herrn wird Zukunft ersehen werden. Also alle drei Aussagen, sowohl in 1. Mose 22, Vers 8, als auch die beiden Aussagen in Vers 14, sagen, der Herr wird Zukunft dafür sorgen und auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Wenn Abraham nach der Opferung des Widders gesagt hätte, siehst du, Isaak, der Herr hat nun darin ersehen, ja, dann wäre das Widderopfer das letzte, das definitive Opfer. Aber Abraham erfasste das Geheimnis, das ich einmal folgendermaßen umschreiben möchte. Als Gott dem Abraham zurief, lege deine Hand nicht an Isaak, nahm er das Opfer auf seine eigene Kappe. Er bezahlte die Rechnung. Der gesamte spätere Opferdienst in Jerusalem auf dem Berg Moria steht von nun an unter dem Wort über das Ersehen des Herrn, das auf die Zukunft weist. Der Herr wird darin ersehen. Mit anderen Worten, Abraham, es muss da noch was folgen. Und es wird da noch was folgen. Wir können jetzt mal offen lassen, was der Durchschnittsisraelit im alten Bund davon schon erfasste. Auf jeden Fall gilt, das Opfer, das folgen musste, ist das, was auf Golgatha geschah. Und wenn wir in diesem Licht noch einmal 1. Mose 22 lesen, dann wird uns vermutlich einiges auffallen. Ich weise mal auf Folgendes hin, Vers 4. Als Abraham am dritten Tag seine Augen aufschlug, sah er den Ort, also Moria, von Ferne. Ist das nicht merkwürdig, diese Formulierung? Geradezu eigenartig. Man könnte sagen, was ist denn daran so Besonderes, dass man einen Ort von Ferne sieht? Es ist doch wesentlich entscheidender, dass man an dem Ort ankommt, und wann man da ankommt, oder? Und nicht so sehr, wenn ich ihn mal von Ferne erblicke. Aber hier scheint die Absicht des Heiligen Geistes gewesen zu sein, mit den Worten am dritten Tag eine Erwartung aufzubauen. Es wird in der Heiligen Schrift ja häufig vom dritten Tag gesprochen. Das berühmteste Beispiel für den dritten Tag ist zweifellos die Auferstehung unseres Herrn. Und aus dieser Perspektive könnte man nun erwarten, dass es in Vers 4 heißt, nachdem Abraham am dritten Tag an dem Ort angekommen war, den Gott ihm gesagt hatte, traf er Vorbereitungen zum Opfer und er opferte. Aber der Heilige Geist will meines Erachtens damit, wie er es hier formuliert, zum Ausdruck bringen, dass der Ort, der eigentlich gemeint ist, noch weit in der Ferne liegt. Und zwar nicht so sehr räumlich, sondern zeitlich. Und damit ruft dieser Vers seine Gedankenverbindung auf an eine Aussage, erinnert er aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Dort schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes, dass die Erzväter die Verheißungen nicht empfingen, sondern sie von Ferne sahen und begrüßten. Hebräer 11, Vers 13. Oder denken wir an das Wort Jesu, der einmal darauf hinwies: Abraham sah meinen Tag und erfreute sich. Wir könnten noch auf weitere Aspekte hinweisen, die, wollen wir den Abschnitt recht verstehen, es unbedingt erforderlich machen, in der Opferung Isaaks eine Hinführung hin zur Opferung Christi auf Golgatha zu sehen. Schauen wir uns mal an, Vers 2. Da gibt Gott den Befehl: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen. Stimmt doch gar nicht, so könnte man Gott ins Wort fallen. Abraham hatte ja noch einen weiteren Sohn, Ismael. Er war gar nicht der einzige Sohn von Abraham. Aber natürlich hat sich Gott hier nicht geirrt. Vielmehr ist es ein wunderbarer Hinweis auf Christus, der der einzige Sohn Gottes des Vaters ist. Oder nehmen wir die Aussage in Vers 6 über das Holz, das der Sohn zum Opferberg trug. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Wer denkt da nicht an das Kreuz, das Christus ebenfalls zum Berg tragen musste? Oder die Frage, Vers 7, wo ist das Lamm? Erinnert uns das nicht an den Ausruf von Johannes dem Täufer: Siehe, das ist Gottes Lamm? Oder beachten wir die Formulierung, die Gott hier gebraucht, in Vers 16. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Der Apostel Paulus schreibt über Gott, den Vater, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Römer 8, Vers 32. Wir könnten noch auf weitere Details aufmerken, die der Heilige Geist gerade in diesen Bericht hineingewoben hatte. Abraham sagte zu seinen Knechten in Vers 5 etwa: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Der Schreiber des Hebräerbriefes erklärte bereits, dass Abraham also folgerte: Gott kann Isaak von den Toten auferwecken. Und seinen eigenen Sohn hat Gott dann auferweckt. Was ich Ihnen heute Morgen zeigen möchte, das ist, dass bereits im ersten Buch Mose Abraham und seine Nachkommen nach Golgatha geführt werden. Immerhin befinden wir uns im Augenblick im Kirchenjahr, in der Passionszeit. Abraham legte diesen Weg gleichsam in Eilmärschen zurück, vom heidnischen Land von Ur über Haran nach Kanaan, von Kanaan nach Moria und von Moria, ja, nach Golgatha. Das heißt, von Anfang an ist die gesamte Geschichte Israels ausgerichtet auf das große Opfer, auf das große Versöhnungsopfer des Sohnes Gottes. Und so dürfen wir in dem erschreckenden Auftrag, den Gott dem Abraham gab: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn zum Brandopfer, die bekannten Klänge des Neuen Testamentes hören. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit ein jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Gott wollte, dass etwas von dem Schmerz, den unsere Errettung ihn gekostet hat, und zwar seit Ewigkeiten her, für einen kurzen Augenblick durch das Herz Abrahams stechen lassen. Abraham, Abraham, nimm deinen Sohn, ich nehme bald den meinen. Und auf diese Weise wollte Gott dem Abraham und durch ihn uns allen zeigen, was für einen hohen Preis der Herr für unsere Erlösung bezahlt hat. damit wir niemals billig über das Liebeswerk Gottes des Vaters denken, das er auf Golgatha in seinem Sohn vollbracht hat. Ihr seid wirklich teuer erkauft, so schreibt es Paulus. Und so ist diese Begebenheit unverzichtbar, sowohl für das alttestamentliche Gottesvolk als auch für uns, um das Geheimnis von Golgatha zu verstehen. Er, unser Sohn, unser Vater, hat seinen Sohn, den einzigen, den er lieb hatte, Jesus, genommen und ihn für uns in den Kreuzestod gegeben. So hat er den Auftrag, den er Abraham gab, selbst erfüllt. Andernfalls könnte kein Mensch vor ihm bestehen. Nun aber kann jeder vor ihm bestehen, der Gott, den stellvertretenden Opfertod seines Sohnes glaubt. Und das macht uns da nicht hart gegenüber anderen. Nicht denken wir an Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber darstellt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Seid nicht gleichförmig mit dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Gott meint, was er sagt. Wenn Gott Gebote gibt, dann will er, dass wir sie tun. Jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, lasen wir heute in der Gesetzeslesung. Aber wir werden dankbar zur Kenntnis nehmen, dass nach Golgatha diese unmissverständlich deutlichen und klaren Gebote gesprochen sind aus der Versöhnung mit Gott durch Christus. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Ich habe, als ich eben gerade aus Römer 12, Vers 1 zitiert habe, etwas weggelassen. Sehen Sie, es steht dort nicht: Ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber darstellt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Es steht da anders. Es steht da: Ich ermahne euch durch die Erbarmungen Gottes, dass ihr eure Leiber darstellt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Durch die Erbarmungen Gottes. Haben wir dieses Erbarmen erfasst? Wer gut in seinem Herzen bewahrt, dass nach Golgatha diese unmissverständlich deutlichen und klaren Gebote aus der Versöhnung mit Gott durch Christus gesagt sind, eben durch die Erbarmungen Gottes, der wird mit den Geboten Gottes nicht spielen. Denn er weiß, was unser Heil Gott gekostet hat. Und so jemand wird dann wahrlich nicht ein kleinbürgerliches Christentum führen. Er wird auch nicht hart, unbarmherzig, jedenfalls nicht gegen andere, vielleicht gegen sich selbst. Aber er wird in seinem Herzen dankbar und demütig in dem Wissen, der Herr hat ersehen auf Golgatha. Und für dieses Opfer sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, in alle Ewigkeit Dank. Amen.